Diese Predigt hat den Titel Auf dein Wort hin. Wir Christen leben vom Ende her. Und das ist gut so. Das ist hoffnungsvoll und heilsam. Dann richten wir in dieser Gesinnung unseren Blick auf eine wunderbare biblische Situation, auf den Berg der Verklärung. Zwei Männer erscheinen dort in Herrlichkeit und sprechen mit Jesus von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen soll. Aber was macht diese beiden Männer aus? Wer sind sie und wie kommen sie zu diesem Auftritt? Ihre Namen werden uns ja nicht verschwiegen, es handelt sich um Mose und um Elia. Und wir alle haben sicher unsere eigene Vorstellung vom Leben dieser beiden Propheten aufgrund der zahlreichen biblischen Berichte über sie. Jeder dieser beiden Männer hatte schon zu seinen irdischen Lebzeiten eine spezielle, eine ganz persönliche Beziehung zum Herrn, gemäß seiner Berufung und seines Lebensweges und speziell wegen ihrer Beziehung zum Volk Gottes. Bevor wir nun aus aktuellem Grund von jedem der beiden einen biblischen Abschnitt betrachten, um etwas tiefer hineinzublicken in sein Glaubensleben und was uns diesbezüglich zum Heil aufgeschrieben und überliefert ist, wollen wir zuerst noch die Hauptaussage dort am Berg der Verklärung ins Auge fassen und uns erinnern, wie diese Begegnung endete. Als da nämlich steht, und zwar in Lukas 9, Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass sie niemand mehr sahen als Jesus allein. Und das ist das Bibelwort höchster Priorität für jeden, der glaubt: Jesus allein. Damit nun zu Mose und zu Elia. Nicht nur Petrus hat große Achtung vor diesen beiden Propheten, vor diesen zwei außergewöhnlichen Männern Gottes, deren Leben und Lebensende auf Erden ganz besonders von Gottes Gnade zeugt. Denn bemerkenswert ist nicht nur ihr Erscheinen in Herrlichkeit auf jenem Berg und dass sie klar mit Namen erkannt werden, sondern auch ihr Umgang mit Christus. Weil aber der Wichtigste, das Wichtigste bleiben muss, beendet der Vater persönlich diese einzigartig himmlische Situation auf Erden, knapp vor dem Abstieg seines Sohnes zum Leiden und stellvertretenden Opfer für uns mit dem Wort: Auf ihn sollt ihr hören. Trotz Petri Wort, hier ist gut sein, trotz allen Glanzes und himmlischer Herrlichkeit werden die Jünger und auch wir mit dem entscheidenden Blick, mit dem einen Gedanken ins Tal unserer irdischen Realität entlassen: Jesus allein. Ja, warum ausgerechnet Mose und Elia? Wir werden es nur erahnen können. Wir können aber eine Betrachtung anstellen über diese beiden Männer und ein Stück ihres Weges mitgehen und dabei verwandte Züge für unser Glaubensleben entdecken. Sehen wir uns also zur persönlichen Stärkung im Herrn je eine Situation an aus ihrem bewegten Dasein vor dem Herrn. Beginnen wir mit Mose, beim Auszug aus Ägypten am Strand des Roten Meeres. Es steht in 2. Mose 14, und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Ist es aber nicht eine fürchterliche Bedrängnis für das verängstigte Volk, eine wahrhaft prekäre Situation, in der dieses Wort an Mose ergeht? Da stehen sie am Ufer des Roten Meeres. Links und rechts ragen unübersteigbare Felsenberge empor, wie drohende Mauern, und hinter ihnen stürmt das Heer des Pharao heran, mit Wagen und Rossen und vielen Waffen. Mose muss in diesem Moment über die Wortwahl Gottes sehr überrascht gewesen sein. Und wenn jetzt auch noch das Volk davon hört, dann wird das Befremden ja noch größer. Aber man liest doch gar nichts von einem Schreien oder Seufzen des Mose zu Gott. Im Gegenteil, er wirkt noch sehr gefasst und ist dauernd bemüht, sein Volk zu trösten, zu stärken und aufzurichten. Er hält ihnen all die guten Verheißungen Gottes vor. Gerade eben hat er noch gesagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und davor erklangen Worte wie, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Wobei anzumerken ist, für Rettung bzw. Heil wird hier wie immer im hebräischen Grundtext das Wort Jeshua verwendet, der Name unseres Herrn Jesus. Ist gut zu wissen, nicht wahr? Mose ruft also dem Volk weiterhin die Verheißungen Gottes zu. Und er wirkt dabei so voller Heldenmut, so stark und so froh in seinem Gott. Aber als er das eine Wort im Mund führt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein, da trifft ihn plötzlich Gottes Antwort, was schreist du zu mir? Und allein Mose war in der Lage, diesen Zuruf zu begreifen. Und er hat ihn auch begriffen. Freilich war kein Geschrei in seinem Mund gewesen, dafür aber umso mehr in seinem Herzen. Und wenn Mose nach außen hin auch weiter frisch und tapfer und unerschrocken wirkt, um des Volkes willen, damit es nur nicht verzagt, in seinem Innern wechseln sich längst Sturm und Not und Verlegenheit und Grauen ab. Der Herr sieht dabei sehr wohl, wie seinem Propheten zumute ist, wie sich sein Glaube schlägt mit der tobenden Meeresbrandung, in deren Strudeln ja schon sein Grab wehnen muss. Ja, die Verheißungen seines Gottes, wo jeder meinen könnte, Mose, der hätte sie wie einen Fels unter seinen Füßen und wie einen Herrscherstab in seiner Hand. Jetzt aber fallen sie auf seine geplagte Seele wie die Strahlen des Mondes, die auf einen sturmgepeitschten Spiegel eines aufgewühlten Sees treffen, so beunruhigend, so schillernd und in tausend Fragmente zerbrochen. Der Allmächtige sieht das wohl. Und noch ehe Mose Zeit und Raum findet, Gott anzuflehen mit einem »Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben«, da ist jener schon dabei, den Sturm zu stillen im Herzen des Mose und ruft ihm das Kommando zu, »Was schreist du zu mir? Sag den Kindern Israel, dass sie ziehen.« Das ist bemerkenswert, nicht wahr? Und unserem Herzen gar nicht fremd, oder? Haben wir nicht denselben Gott, liebe Glaubensgeschwister, der in den Tiefen unseres Herzens zu Hause ist? Wandern seine sieben Augen nicht ununterbrochen wie eine Leuchte durch unsere Seele? Durchforschen seine Blicke nicht die geheimsten Winkel deines und meines Wesens? Versichert uns Jesus doch deshalb so unmissverständlich, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und lange bevor wir selber ihm unsere Not und unser Elend entdecken und vortragen, ergreift er schon Maßnahmen zu unserer Hilfe und zu unserem Heil. Griechisch Soteria, Hebräisch Jeshua. Sieht er doch längst schon unser Elend an, so als wär's ein Gebet. Und damit erhört er dann sozusagen gar nicht uns, sondern vielmehr unser Elend. Ja, hat nicht Gott seinen Sohn gesandt, als die Zeit erfüllt war? Aber war das auf unser Anraten hin? Und gilt das nicht für jeden von uns ganz persönlich? Und ist Gottes Sohn, ist die Rettung in unserem Leben, ist in unserer Geschichte jemals unzeitig oder nicht rechtzeitig oder ist seine Hilfe einmal zu spät gekommen? Und wer von uns hat dafür gesorgt? War es nicht stets die mütterliche Vorsehung Gottes? Der Herr begegnet uns in dieser Hinsicht mit dem Namen El Shaddai, damit wir Vertrauen fassen können. Dieser Name beinhaltet den Reichtum und die Fülle seiner Gnade, von dem ja jede gute und vollkommene Gabe herkommt. El Shaddai, der mit der Mutterbrust, der alle versorgt. Und er versorgt auch alles mit völligem Genüge und völligem Trost. Nie wird er müde, seine Barmherzigkeit über den Seinen walten zu lassen. Und im Alten Testament wird El Shaddai 48 Mal von Gott verwendet und interessant ist, im ersten Buch der Weisheit, im Buch Hiob, davon 31 Mal. Er erhört unser Elend, noch bevor wir zu ihm rufen, denn er sieht bei uns alles, alle Zeit, ganz genau und viel intensiver, als wir es wahrnehmen. Er weiß, was seinen Kindern nützlich ist, was sie wirklich nötig haben, und zwar jederzeit viel besser, als wir selber es wissen. Und er führt es so aus, wie wir ihn darum bitten würden, wenn wir nur immer wüssten, was für uns gut und nützlich ist, was aber in den seltensten Fällen vorkommt. Und darum scheinen uns Gottes Wege oft rätselhaft und dunkel, weil uns Menschen das Wozu und das Warum allzu sehr verhüllt ist. Und wie hart, wie grausam und wie unverständlich uns seine Führungen auch oft scheinen mögen, sind sie doch unseres Gottes tätige Erhörungen in unserem Elend für die von uns noch unerkannten und unbewussten Bedürfnisse. Wo lauter Wege der Barmherzigkeit sind sie, und ihr Ziel ist immer Heil und Segen für uns. Was schreist du zu mir, Mose? Sag den Kindern Israel, dass sie ziehen sollen, spricht der Herr. Aber was ist das für ein Auftrag? Aber unser Fleisch hat ja viele Bedenken. Herr, siehst du nicht das Meer zu unseren Füßen, wie es brandet? Sie sollen ziehen. Herr, können unsere Füße denn gehen auf diesen wogenden Wellen und strudeln? Sie sollen ziehen. Herr, gibt es keine Brücke, die du schlagen wirst? Kommt kein Schiff? Willst du denn, dass dein Volk verdirbt und dass Ägypten deinen Namen lästert? Sag ihnen, sie sollen ziehen, sagt der Allmächtige. Aber noch rührt er keine einzige Welle, keine Woge an, um sie zurückzudrängen, und noch entblößt er nicht den Grund des Meeresbodens. Nein, er lässt es toben, er lässt es wallen und wüten nach Belieben. Ja, er weist sein Volk sogar genau darauf hin, deutet vorne hin zum Meer und sagt, zieht hin, zieht! Sie sollen es wagen. Sie sollen glauben, auf sein Wort hin. Sie sollen glauben, bevor sie seine Gnade schauen werden. Sie sollen ziehen, im Vertrauen auf Gottes Wort. Das ist ihm wichtiger als die gesamten Umstände. Und sie wagen es. Und in dem Moment, als sie sich anschicken, voranzugehen, im Namen ihres Gottes, in dem Moment, wo sie das tobende Element betreten, da gehen unter dem ausgestreckten Stab des Propheten die Wogen auseinander und türmen sich auf, zu beiden Seiten, wie Mauern. Gottes Volk geht trockenen Fußes durch diese Gasse hindurch, wie später am Jordan. Ja, so macht es unser Gott. Er selber geht voran und er selber beschließt unseren Zug dabei. Nur, wir müssen es wagen, auf sein Wort hin. Aber ist wirklich etwas gewagt, wenn wir in seinem Namen etwas wagen? Dort, wo er kommandiert zum Hindurchziehen, dort ist doch die einzige Sicherheit. Und wenn es ins Feuer wäre, in den Sturm oder in große Wasser. Er wird es herrlich hinausführen, wie immer, zu seiner Ehre und zum Volk, zum Wohl seines Volks. Und das soll uns nun das Stichwort sein, um zu dem anderen Propheten auf dem Berg bei Jesus überzuleiten, zu Elia. Stellen wir seinetwegen die Frage noch einmal in den Raum. Hatten wir wirklich jemals etwas gewagt, wenn wir in Gottes Namen etwas gewagt haben? Das Schlüsselwort zum Verständnis dessen, was jetzt kommt, finden wir in 1. Könige 18. Da steht, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Ja, was hat Elia getan? Was hat er gewagt oder gesagt? Was bewegt ihn denn zu diesem Gebet? Ein Kapitel davor wird uns berichtet von seinem ersten Auftritt im Wort Gottes. Da steht, und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn ging an ihn dann folgendermaßen. Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt, und du sollst aus dem Bach trinken. und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Elia, wer das schöne Oratorium von Mendelssohn Bartholdy kennt, dem klingt es jetzt im Herzen. Und der Prophet Elia ging hervor wie ein Feuer und sein Wort brannte wie eine Fackel. Und fürwahr, voller Freude in seinem Gott bricht Elia hervor wie ein Feuer. Ja, er fliegt förmlich hin zur Hauptstadt Samaria, dringt durch alle Wachen und Tore des königlichen Palasts hindurch und erscheint selbst wie ein König vor Ahab, dem Tyrannen. Und sogleich erklingt das Wort, das bald das ganze Land in Schrecken versetzen wird. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Jetzt ist das Wort gesprochen, in Gottes Namen, im heiligen Feuereifer, und das Gericht beginnt hereinzubrechen. Zuerst waren es ja nur drohende Vorboten in der Natur, dann aber kam die Verwüstung in voller Härte. Pflanzen und Bäume ließen ihre Blätter hängen und starben dahin. Das Vieh begann zu verhungern auf den vertrockneten Weiden und allen Lebewesen wurden die sengenden Sonnenstrahlen wie Todesboten. Und die Teuerung stieg und stieg. Es herrschte Hungersnot im ganzen Land. Stimmen werden laut. Wo ist Elia? Ja, wo soll er sein? Er steckt in derselben Misere wie alle anderen. Es hat ihn kein feuriger Wagen aufgenommen und kein Engel entrückt. Zusammen mit allen Sündern steht er auf dem gleichen Gerichtsplatz, demselben Zorn preisgegeben, den er herabgefordert hat mit seinem Wort. So schaut es aus. Auch er stöhnt und leidet unter dem Gericht, auch er ist denselben Gefahren ausgesetzt, nur dass er obendrein vom ganzen Volk verflucht wird und praktisch dem Untergang geweiht ist in der rasenden, zugrunde gehenden Menge. Und es ist wahrhaftig keine Kleinigkeit, unter diesen Umständen oben zu bleiben im Glaubensleben. Wie wird es jetzt gestürmt haben in seinem Inneren, angesichts des allgemeinen Elends um ihn her und auch wegen der eigenen Lebensgefahr. Einerseits natürliches Mitleid und dann wieder Menschenfurcht und Verzagtheit müssen laut geworden sein in ihm. Und immer wieder die Frage, Elia, Elia, warum hast du das getan? Die große Freudigkeit ist ihm längst vergangen, keine andere Stütze ist ihm geblieben, als der nackte Glaube an Gottes Amen zu seinem Auftritt und das Bewusstsein, in Gottes Namen ist getan und was gesagt worden ist. Solche Erfahrungen sind keine Seltenheit im Reich Gottes. Ähnliches überfällt jeden ernsthaften Christen von Zeit zu Zeit, so oder anders. Zuerst aufgerafft vom heiligen Eifer, fortgerissen vom freudigen Geist, läuft man aus wie ein Schiff unter vollen Segeln, dem der Wind zu stark geworden ist. Und ehe man die Zeit findet, die Folgen zu überdenken, ist der Schritt gemacht und ist das Wort heraußen. Und später erst wird man eingedenk, was man da gesagt, was man da gewagt hat. Und plötzlich sieht man sich hineingestellt in sehr unangenehme Umstände, die unser geistliches Vermögen und das Maß unseres Glaubens übersteigen. Man ist gleichsam mit Petrus über Bord getreten und jetzt wirkt der Sturm so übermächtig. Die hohen Wellen sagen uns den Untergang voraus. Ja, umkehren möchte man wieder, ein Stück wenigstens. Aber die Straße hinter uns ist jetzt verzäunt. Ein Zurück ist nicht mehr möglich, wie sehr wir unser Vorpreschen auch bedauern. Der ganze Feuereifer ist heruntergebrannt bis auf den glimmenden Docht. Ja, schier verzagen will die Seele und sie schreit, Hilf Herr, wir verderben. Ja, ging es nicht vielen, ja wohl allen so, die ihr heiliger Eifer so weit gebracht hat, die Wahrheit hinaus zu posaunen über die eingeschlichenen Missstände im Reich Gottes hier auf Erden, in ihrer Gemeinschaft, in ihrer Kirche, in ihrem Kreis. Laut haben sie irgendwann angemerkt, was jetzt geschieht mit dem Namen Jesu und wie Vermischung und Finsternis hereindringt, wie das Wort vom Sohn Gottes nun mit Füßen getreten wird. Und zu Recht haben sie öffentlich bedauert, wie aus dem einst lebenden Organismus nun eine tote Organisation geworden ist. wie Liturgie und menschliche Gepflogenheiten und Ideen das Wirken des Heiligen Geistes auf Christus hin geschmälert und zerstört haben in der Gemeinde. Und sie haben beklagt, dass und wie über die Glaubensgeschwister geherrscht wird von Leitenden und anderen Machtmenschen. Und das, weil eben Christus nicht mehr der Herr und das Wort Gottes nicht mehr allein gültig ist und nicht mehr Christus allein das Wesen und die Ausrichtung vorgibt, dass an ein weiteres Verweilen in solcher Gemeinschaft, die sich nicht ändern will zum Guten, nicht mehr gedacht sein kann, zumal sich die Ortsgemeinde nun auch verderblichen Bündnissen und unheiligen Allianzen angeschlossen hat. Ja, und nun war das Wort gesprochen. Die brennende Lunte war in das Pulverfass geworfen und zurückholen konnte sie jetzt niemand mehr. Nur einige wenige Glaubensgeschwister hatten sich dieser Meinung sogar angeschlossen. Andere waren ins Schwanken gekommen und wirkten sehr beunruhigt. Und die Verantwortlichen, die schimpften und bedrohten die tapferen Zeugen der Wahrheit mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Und nicht zu vergessen, viele verwandtschaftliche Bindungen wurden solcher Art herzesten Zerreißproben unterworfen. Die Folgen ihrer Wahrheitsliebe in Christus waren für diese treuen Geschwister aber nicht vorhersehbar gewesen. Und jetzt sind sie in Bestürzung und Wehmut verfallen. Waren sie denn nicht in ihrem berechtigten Eifer Gottes Wort allein gefolgt und hatten nur seine Anliegen vertreten wollen, sich selbst aber und ihre Sache dabei zu wenig bedacht? So erlischt manch rechter Eifer in den Fluten aufkommender Trübsal. Ja, es kommt so weit, dass man sich sagt, hätte ich die Folgen vorhergesehen, dann hätte ich geschwiegen. Und was manchen da im Großen geschieht, das kennen tausende ernsthafte Christen aus unzähligen kleinen Reibereien, angefeindet und mundtot gemacht, um eines Friedens willen, der keiner ist, und um einer Liebe willen, die keine ist, denn die Liebe Gottes, die freut sich an der Wahrheit. Andere wieder wurden nach langer Zurückhaltung aufs Neue in heiligen Eifer fortgerissen, endlich unter Freunden einmal aufzutreten mit einem offenen, freudigen Bekenntnis von Jesus, dem Gekreuzigten, oder gar mit einem ernsten Aufruf zur Buße. Aber ist es dann geschehen und wird man gewahr, welch ein Feuer der Feindseligkeit man angezündet hat und wie sehr jetzt damit die Eintracht im eigenen Haus zerrüttet ist? Da ist er weg. Der Eifer. Und es ist einem so jämmerlich zumute, nicht wahr? Aber widerrufen? Das kann, das darf ja doch keiner von uns, um des Herrn willen. Wir müssen es also weiter brennen lassen. Dann kennen wir nicht einige Glaubensschwestern und Mütter, die Redeverbot haben von ihren Kindern, wenn es um das Evangelium Jesu geht? Und doch muss es weiter brennen, auch in ihnen. Und es gibt andere. Andere, die ihr freudiges Herz drängt, im Hinblick auf die Ewigkeit mit dem Herrn inniger vereint zu werden und die ihn sogar bitten, wenn das nicht auf sanftem Weg geschehen kann, dann mögen doch Leiden dazu verhelfen. Und sie kommen, die Leiden. Die Menge der Bedrängnisse steigt, die Trübsale rauschen daher, aber jetzt denken sie Traurigkeit zu sein und nicht Freude. Sie tun so weh. Der freudige Drang zu solchen Gebeten ist bald erloschen und beinahe reut es jetzt den Beter. Ja, soll man nie etwas vor Gott in Christus beginnen, ohne vorher die Folgen berechnet zu haben? Ja, wer von uns könnte das? In der Regel ist das nicht möglich. Wie denn auch? Der Herr redet. Er sollte nicht der sein Wort verkündigen, dem es gegeben ist? Und der Strom geht aus und quillt. Ja, wer will ihn denn hemmen? Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Und der Geist dringt uns auf Christus hin, und wer sollte ihn dämpfen? Und die Liebe Christi, die drängt uns, wer wollte ihr wehren? Was man muss, das muss man. Und kommt Widerstand, kommt Leiden, kommt Verleumdung, so weiß man doch, der Herr hat es mich geheißen, und diesmal nicht mein Fleisch. Und in solcher Gewissheit wird dann vieles überwunden. Eines ist bei alledem gewiss, wenn jemand die Rechte des Herrn zur Seite steht im Dienst, dann genau jenen, die auf sein Komm her mit freudigem Geist über Bord treten, ohne sich mit Fleisch und Blut besprochen zu haben und dies auf sein Wort hin wagen. Und gehen wir mit diesem Gedanken jetzt zurück zu Elia, dem auch zur rechten Zeit die Hilfe von oben geschah, nämlich als er völlig ratlos dastand, wie es ja auch uns zu gehen pflegt. Da erging, da geschah das Wort des Herrn an ihn, so heißt es. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Und er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Wenn uns das Wort des Herrn besucht, dann kommt damit Gottes Liebe und seine ewige Erbarmung auf uns zu, denn das Wort des Herrn ist ja Amen in Christus, und Christus selbst ist das Wort des Herrn. Und nichts ist seliger als sein Besuch und sein innerlicher Zuspruch. Und der ist doch am meisten erwünscht und stärkend, wenn wir in seinem Namen etwas angefangen haben und dabei ein Feuer angezündet haben, das jetzt uns und andere aufzufressen droht. Wiewohl wir auf sein Geheiß hin diesen Schritt gewagt haben. Uns jetzt aber die Folgen tief verunsichern und uns die schlaflose Not und Verlegenheit quält bis aufs Äußerste. Wie ist es uns dann recht und willkommen, wenn Christus wieder an unsere Türe klopft und unser Herz den Wohlklang seiner Stimme wieder hören darf, wenn er uns auf seine liebevolle Art wieder zu verstehen gibt: Recht hast du gehandelt. Und wenn er unserer Kindschaft das untrügliche Zeichen gibt, dass er uns nicht zürnt, sondern uns weiter von Herzen zugeneigt ist. Und diese Freude geht doch über alles. Und wie sehr das äußere Ungemach auch ist, er hat uns damit den Tragekorb von den Schultern genommen. Wie immer. Das Wort des Herrn kam zu Elia, heißt es, und nicht umgekehrt. Denn er ist so freundlich, dass er immer wieder ungeladen bei seinen Kindern einspricht. Er kommt uns mit seinem Rat oft zuvor und wartet nicht erst auf unser Bitten. Es stimmt auch nicht, dass nur Notbeten lehrt. Unser Vater weiß stets, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Und unser Herr ist mit dem Vater eins und trägt selber den Namen Ewigvater. Oft sehen wir ja zuerst immer nur die Gefahr. Der eine achtet auf den Wind, ein anderer fürchtet die Wellen, und dann beginnt der eine zu rudern in eigener Kraft, und andere wieder hoffen vergeblich auf Menschen. Was jedenfalls dabei im ersten Anflug vergessen wird, ist das Gebetswort aus Psalm 10: Steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Und wenn schon des Herrn gedacht wird, dann fehlt wieder einmal der Glaube in schwersten Momenten, der kindliche Mut und das Vertrauen, mal so, mal so. Und so erfolgt meistens nicht zuerst der Schritt, den Herrn zu suchen. Sollte Gott uns das nicht übel nehmen, so ein Verhalten, unser Zweifeln und Herumsuchen? Sollte Gott uns diesen Unglauben nicht vergelten und uns strafend heimsuchen? Aber ach, dann wären wir schon längst verworfen, nicht wahr? Dann wäre keiner von uns mehr hier. Aber nein, er zieht es vielmehr vor, seine Kinder durch Liebe zu beschämen und so feurige Kohlen zu sammeln auf unser Haupt. Ja, haben wir das nicht zigmale so erlebt? Ungerufen, ungebeten besucht er uns. Er bricht herein mit Licht und Hilfe, auch da, wo er nicht begehrt worden ist, wo er beleidigt sein müsste durch unser Misstrauen. Und wie sie uns dann doch so klein machen, diese Besuche des Herrn, wie sie uns beugen, wie sie uns verstummen, wie sie uns versinken lassen in Scham und Schande, aber dabei doch so dankbar. Wie geht einem da das Herz auf? Nichts als niederknien möchte man und seine Füße küssen. Ist in uns doch nichts vorhanden, was diese Gnade verdient hätte. Da war kein rechtes Gebet, da war kein Seufzer, kein Aufblick auf den Herrn. Die Not hat ja jeden Gedanken an ihn verscheucht, verhindert. Wie beschämend. Und jetzt diese freie Gnade. Er ist da. Er hat uns wieder einmal weder verlassen noch versäumt. Da verstehen wir sogar, dass er oft seinen Kindern absichtlich alles wegnehmen muss. Alles, was sie haben. Ja, er selber entzieht uns sogar den Geist des Gebets, so dass wir ganz stumm werden, aber dann hilft er und er hört uns, so als hätten wir das herrlichste und gesalbteste Gebet zu ihm gesprochen. Ach, was sind wir da gedemütigt und überführt. Einmal mehr, dass es doch nicht an jemandes Wollen oder Laufen liegt, sondern ausschließlich an seinem Erbarmen. Zurück wieder zu Elia damit. Elia war ein Mensch wie wir. Wir wissen. Der Herr war aber nicht nur gekommen, um seinen Propheten zu beruhigen, sondern ihn auch herauszunehmen aus der äußeren Gefahr. Und das geschieht, wie immer, auf eine Weise, die den Namen des Herrn verherrlicht und gleichzeitig unseren Glauben stärkt. Es hätte allerdings wenig zu glauben gegeben, wenn ihn jetzt eine Wolke aufnehmen oder ein feuriger Wagen entführen würde oder eine Schar Engel ihn umgeben würde. Nein, der Herr bestimmt, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der östlich vom Jordan fließt, und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Ja, kommt Elia jetzt nicht von einem Elend ins andere, aus dem Regen sozusagen in die Traufe? Es ist doch seltsam, nicht wahr? Wie uns ja manche Lebensführung seltsam erscheint, von dem, dessen Pfad durch tiefe Elemente führt. Und nicht nur Mose kann das bezeugen. Dein Weg war im Meer und dein Pfad in großen Wassern. Der Herr ändert sich nicht. Auch heute noch zeigt er seinen Kindern den Weg deutlich und ganz bestimmt. Äußerlich meistens dadurch, dass er uns alle anderen Wege verzäunt und nur den einen, den seinen, offen lässt. Führt er uns aber innerlich, dann gibt er uns gerne unbemerkt ins Herz, was wir tun sollen. Wobei uns jede Alternative erschwert wird, denn bei jeder anderen Richtung weicht der Friede aus unserem Herzen und es beginnt in uns ein Sturm. Wie hat Elia das Wort zur Hilfe aufgenommen? Wir können davon ausgehen, dass auch in ihm etwas war, das lieber eine wunderbare, eine schnellere Durchhilfe vorgezogen hätte, wie es unser alter Mensch ja allezeit gern erhofft. Wir vergessen und übersehen dabei aber, dass Gott uns erzieht zu unserem Besten und dass eine langatmige Sache unserem Herzen oft am besten dient. Denn auch der Mensch erzieht sich ja keinen Knecht, allein mit Worten. Viele Fragen schießen durch Elias Herz und heimlich schüttelt er wohl den Kopf, weil die Sache weit hinausgeht über den Horizont seiner Vernunft. Ihm ist wie Sarah zumute, gleichzeitig zum Weinen und zum Lachen, bei seines Gottes Führung. Die Raben, ja die Raben, diese unreinen und gefräßigen Tiere, die sollen ihn versorgen? Ein ekelhafter Gedanke. Aasfresser, die ihre eigenen Jungen hungrig fliegen lassen. Aber was kann er einwenden? Ihm ist ja schon aufs Maul geschlagen, seines Wortes unter Umständen wegen. Es ist das eine Situation, wo wir gut beraten sind, uns für mitgekreuzigt zu halten und glaubensvoll vertrauend aufzuschauen in diesem neuen Leben zum Urheber desselben. Raben hin und Raben her, Aasfresser, das passt ja. Und da ist schließlich etwas in Elia, das ihm selber Unrecht gibt, Gott aber Recht gibt. Das aber heißt noch lange nicht, dass Elia über den Befehl Gottes herzlich jauchzen und danken hätte mögen. 1000 feurige Gedankenpfeile von unten, 100 eigene Vernunftschlüsse haben wohl sein Gemüt bedrückt und beklommen gemacht. Und doch hat er nicht zweifeln wollen an dem, was er nicht sah, aber jetzt im Glauben anzunehmen hatte. Denn ist der Befehl von Gott, so musste er denken, dann ist er gut und heilsam. Und im Grunde ist die Sache einfach, wie immer bei Gott. Später scheiterte der Syrer Naaman beinahe an einer ähnlich leichten Übung zu seinem Heil. Wir kennen das auch von uns. Der Geist Gottes macht normal und kindlich einfältig im Glauben. Kompliziert macht uns unsere Sünde. Und Elia kam zu dem Schluss, Gottes Verheißungen sind ihm ja selber genau abgemessene Befehle, deren Vollstreckung er sich selber auferlegt. Was er meint, das sagt er, und was er sagt, das meint er. Und wenn er sagt, ich will dies und jenes für dich tun, dann muss er es auch ausführen, um seines Namens willen. Er kann nicht lügen. Aber er hat in der Tat Auswege aus dem Tod. Die Raben, sie werden kommen, sie werden eher selber vor Hunger sterben, bevor sie mich verhungern lassen werden oder dürfen. Also nimmt Elia das Wort des Herrn als treuen Wanderstab in die Glaubenshand und pilgert ostwärts. Und werden die Füße müde, dann stützt er sich auf diesen Stab und schöpft innerlich neuen Atem. Stellt sich eine Gefahr in den Weg, ihm ist nicht bange, wenn er auf diesen Stab blickt. Alle Jordane und alle roten Meere, die sich uns entgegenstellen, können wir auf dem von Gott verheißenen Weg mit diesem Stab des Glaubens an sein Wort überwinden. Und so kommt unsere Seele trockenen Fußes hindurch. Und wenn Trauer und Verzagen auftauchen, kann unser Herz mit diesem Pilgerstab das graue Gewölk ja vertreiben. Hast du diesen Stab bei dir? Du pilgerst ja auch auf dem Weg, den dir Gott gewiesen hat, in sein Reich einzugehen, durch viele Bedrängnisse. Jeden von uns ist dabei auch eine Verheißung als persönlicher Besitz mit auf den Weg gegeben, mindestens eine. Nicht wahr? Und dazu kommen noch die zahlreichen allgemeinen Verheißungen, die allen Gotteskindern gelten, wie zum Beispiel aus Jesaja 41, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und zwei Kapitel weiter, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Betrachten wir also den Elia, wie er dort im Glauben festen Schrittes voranschreitet. Gottes Wort sagt, da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Sehen wir uns jetzt auch die Gegend und die Umstände an, wo Elia sein neues Domizil aufschlägt. Von Gott geschützt und versorgt, wie sein Wort den seinen ja verheißt. Wie David im Psalm 31 feststellt, du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du verbirgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Wer seinen Bibelatlas zur Hand nimmt, der findet leicht den Bach Krit, der hat den Namen Scheidung. Er entspringt unweit von Tisbe, der Heimatstadt Elias, und fließt hin zum Jordan von Osten her etwas mehr als 30 Kilometer vor dem Jabbok. Friedrich Wilhelm Grummacher, dem ich manchen Gedanken zu dieser Predigt verdanke, versuchte vor mehr als 170 Jahren das Umfeld dort recht plastisch zu beschreiben, und ich zitiere jetzt frei. Dort, wo die nackten Felsen in die Höhe starren und die Waldungen so dunkel stehen, geht es hinein ins Dickicht. Und nun über diesen schmalen Pass und dann hinunter in die tiefe Schlucht, wo der Bach rauscht und wo er sich durch die engen Felsenufer zwängt. Ach, seht, da sitzt der Gottesmann. Hier ist seine neue Behausung. Der blaue Himmel ist sein Dach, die kahlen Felsen seine Wände und das Gestein ist seine Bank. Der schattige Wald sein Schlafgemach, das grüne Gras sein Bett und als Gesellschaft dienen ihm der rauschende Bach und die krächzenden Raben über ihm in den Bäumen. Da sitzt er nun in seinem härenen Gewand, stumm und in sich gekehrt. Aber so wie ihn der Einsamkeit bedrücken will und Tierstimmen ihn erschrecken wollen, sagt er sich, ich sitze hier durch Gottes Willen und sein Fuß geht auch durch diese Klüfte. Und so ist Elia getrost in der Hoffnung und im Glauben. In dieser abgeschiedenen Welt war Elia ein ganzes Jahr lang untergebracht. Die Stille um ihn war ihm zum Buch geworden, sein Schatz waren seine Herzenserfahrungen mit Gott, und es war ihm eine liebreiche Arbeit, Tag für Tag darin zu blättern. Das Beste aber war das Beten und Unterreden mit dem, der ins Verborgene sieht. Und es war ihm Gesellschaft genug, dass er das Anklopfen und Eintreten seines Herrn und Gottes in dieser Stille schneller und viel deutlicher vernahm als unter dem lauten Geräusch des Weltgetümmels da draußen. Die Natur, die ihn umgeben hat, die sprach zu ihm mit klarer Unterweisung und sie gab ihm nicht wenig zu denken und zu danken. Der Fels, der ihn umgab, der predigte ihm von dem Felsen, der ewig lebt und auf den auch sein Haus schon seit jeher gebaut ist. Auch der Bach hatte ihm viel zu sagen. Viel Tröstliches murmelte er von Gottes Treue und Wahrheit. Er sprach ihm von Wassern, die noch kommen werden, die Gott auf das dürre und von Strömen, die er auf das Durstige gießt, von den Brunnen, die er inmitten der Wüste öffnet, und von Gottes Brünnlein, das ja allemal Wasser die Fülle hat, und schließlich vom großen Strom, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Und auch die kühlenden Bäume hoben an zu predigen und vertrösteten den Propheten auf das Holz des Lebens, in dessen Wiesen und Schatten auch seine, die Hütte Elias, seit Grundlegung der Welt besteht. Und dazu sangen ihm die munteren Vögel und raunten ihm die wilden Rosen in ihren Hecken zu: Sorge nichts, Elia, denn der uns so treu versorgt und kleidet in dieser Wildnis die einen mit Speis und Trank und mit Tau und mit Schönheit die anderen, wie sollte der wohl deiner vergessen? Kurzum, alles begann zu leben, zu reden und zu atmen um ihn her, wie er auch für jeden von uns, der Gottes Wort und Gottes Natur liebt. Jeder Busch und jeder Baum, jede Blume, jedes Gräslein und jedes Insekt, jedes Gewässer, jede Wolke ist doch Zeuge und erinnert an des Schöpfers Hand, gleichsam als existenzieller Gruß vom Wort des Lebens. Und so auch für Elia dort am Bach. Alles flüstert ihm von der Herrlichkeit und Ehre Gottes zu. Die Sterne am Himmelszelt, die Blumen in der Au, die Tautropfen auf den Blättern und die im Wind zitternden Blätter. Und da hat Elia ganz praktisch erlebt, was Paulus später niederschreiben durfte: Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Und so konnte auch Elia aus tiefster Überzeugung mit David singen: Die Stimme des Herrn schallt über den Wassern. Der Herr der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist stark, die Stimme des Herrn ist herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Und er macht sie hüpfen wie ein Kalb den Libanon und den Sirion wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste, der Herr erschüttert die Wüste Kadesch. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe gebären und entblättert die Wälder, und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Und es ist nur ein kleiner Schritt von diesen äußeren Eindrücken um uns her zur eigenen Person, die sich mit großem Dank in dieser Schöpfung bewusst wird, dass Gott uns allen vor diesem seinem Schaffen schon, vor ewigen Zeiten, die Gnade des ewigen Lebens in Christus gegeben hat. Und von daher ist es nur natürlich, unser Inneres zu durchforschen, was da vorgeht, was sich in uns regt und zum Vorschein kommt. Und siehe, da öffnet sich der Blick in schreckliches Sündenelend und totale Verderbnis. Und das ist zum Weinen. Aber in Christus und nur in ihm aber haben wir Hoffnung, Zuversicht und Zukunft und festen Stand auf ihm, dem Fels unseres Heils. Und so muss es auch dem Elia ergangen sein in den stillen Stunden, das ganze Jahr. Und er wird sein Auge tunlichst wieder und wieder auf das Werk Christi für ihn gerichtet haben, in Hoffnung auf ihn hin. Und dann muss für seine Seele ein ganz neuer Klang das Bachtal durchdrungen haben, so wie ihn die Psalmlieder herausströmen, andächtige Dankeslieder, die von den Felswänden unseres Daseins widerhallen, auch durch die stille Wildnis. Es ist ja immer wieder etwas Erhebendes, draußen im Wald oder auf einer Brücke über einem Fluss oder einem Bach, ein Lied zu Gottes Ehre anzustimmen, inmitten seiner herrlichen Schöpfung, umgeben von lauter Kreaturen, die wie wir auf seine endgültige Erlösung harren. Und wer da nicht singen mag von Herzen zur Ehre des Schöpfers, der kann nicht echt sein. Das sind auch genau jene Lieder, die mir selber in der Versammlung am liebsten über die Lippen kommen, die ich draußen in der Natur auch mitten in einem Regenguss singen durfte, all die Jahre, oft und gern am Nachhauseweg über die Nibelungenbrücke in Linz. Und wer liebt sie nicht, die Psalmworte, die im Herzen hochsteigen, wo man meinen möchte, die kennt und schätzt doch jeder, der je seine Augen zu Jesu Gnade aufheben durfte. Wie Habakuk auf seiner Warte, so stand Elia dort am Bachkrit. Unentwegt harrte er auf den Bräutigam seiner Seele, jeden Augenblick gewärtig, dass er dessen Schritte und seine geliebte Stimme zu hören bekommt. Jederzeit gespannt, stets lauschend, erwartungsvoll, hoffend und spähend. Und bald merkt er an diesem, bald merkt er an jenem Zeichen, der Herr ist ja da. Wie geht es uns anders? Wir vernehmen die Rede seines Mundes, wir haben sein Wort, und wenn auch uns in dunklen und einsamen Trauerstunden einmal die Wehmut besucht, wie Elia in seiner Schlucht, Oder wenn uns Bangen und Zagen überfällt und wir mitten in der Angst wandeln, dann melden sich doch die Gnadenerweise unseres Herrn wieder zur rechten Zeit, so wie die Raben den Elia wieder begrüßten mit ihren rauen Stimmen. Und da wird uns wie Elia so ganz anders ums Herz und unser Haupt richtet sich wieder auf. Wir heben unseren Blick und fallen dankbar auf die Knie, denn wir wissen und wir können bezeugen, nein, Herr, du hast mich nicht vergessen und nicht versäumt. Nehmt es nur nicht falsch zu Herzen. Lasst es euch nicht verdrießen, wenn euch der Herr in die Wüste sendet, an den Jordan, an den Todesfluss oder an einen Bach Krit, der ja seines Namens gerecht werden muss in unserem Leben, wie der Vater uns aufträgt im 2. Korintherbrief. Drum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und Gott ändert sich nicht. Sein Befehl für uns ist und bleibt das ewige Leben in seinem Sohn. Vielleicht wirst du noch heimgesucht von einer Krankheit, bist ganz allein mit dir in deinem Bett, auf deinem Zimmer, oder wenn Freunde dich verlassen oder dich missverstehen und wenn du dir sagen musst, weh mir, dass ich wohnen muss wie ein Fremdling in Mesech. Unter Menschen, die so ganz anders denken als du, die dich nicht verstehen wollen, die dich verachten und auslachen, oder wie Paulus, den einst alle verlassen haben. In solchen Fällen sitzen auch wir, wie Elia am Bach Krit, abgesondert, geschieden von allem, was landläufig, auch von einem Petrus als gut und richtig angesehen wird, nicht aber von Gott. Der will seinen Sohn, niemand sonst, und uns nur in ihm, nur im Sohn. Und lass dich nicht erschüttern von der Einsamkeit mit deinem Gott, sei guten Mut. Der Herr geht nicht nur mit, er kennt ja längst den Ort und die Umstände unserer Misere. Er war schon vor uns da und er umgibt uns von allen Seiten. Deine Verlassenheit und Einsamkeit, die wird segensreich werden und heilsam, wenn du nur deinen Blick und deine Hoffnung unentwegt auf den Herrn gerichtet hältst. Unzählige Christen haben in ihren Gefängnissen und Verbannungsorten oder in Tagen, wo sie verkannt und verlassen waren, von Menschen bekennen müssen, dass sie dort erst richtig erkannt haben, was in ihren Herzen gewesen ist, wie Wilhelm Busch. Sie sind dort dem wahren Zustand ihrer Seele auf den Grund gekommen und haben mit Gottes Hilfe den Sauerteig der Pharisäer bei sich auskehren können. Denn dort am einsamen Bach Krit, da tut uns ein gemalter Christus keinen Dienst. Da wird es aber erst recht ernst mit dem Hungern und Dürsten noch in dem lebendigen Jesus. Und der, den wir zuvor nur in Worten gehabt haben, der wird uns da draußen leibhaftig und real und dringt durch ins Mark und ins Leben in eigener Erfahrung. Und wo wir uns im Freundeskreis einst nur hineingedacht haben, wird es dort zum selber Erlebten, zum dauerhaft Verinnerlichten. Wir lernen dort am Meister zu hängen. Ja, wie will denn einer sonst zu den Schafen gezählt sein, die in der Praxis auf des guten Hirten Stimme hören, wenn er doch nie inne geworden ist, dass der Hirte wirklich lebt und mit seinen Kindern redet, wie ein Mann zu seinem Freund, und dass er persönlich mit uns wandelt und mit uns verkehren wird. Das zeigt uns doch der Berg der Verklärung. Wo sonst als auf dem einsamen Lebensweg, wo wir mit dem Herrn ganz allein waren, in unseren Ängsten, in unserer Bedrängnis, wenn es in uns stürmt vor lauter Sorge, Wehmut und Selbstvorwurf, wie bei Mose und bei Elia, wo sonst hätten wir seine unermüdliche und tröstende, mütterliche Art, sein Heben, Tragen und Erretten und seine wunderbare Nähe so stark, so unmittelbar und innig empfunden. Darum nur getrost dort am Bach Krit und in der Wüste. Vergleicht sie doch die einzeln freistehenden Bäume in der Natur. Vergleicht sie mit den kümmerlichen Stämmen der dicht gedrängten Aufforstungen von Menschenhand. Und David singt, die Weiden in der Wüste, sie sind auch fett, dass sie triefen. Und die Hügel umher, sie sind eine Lust, so im Psalm 65, Vers 13. Und David muss es wissen, er war ja lange genug da draußen. Ja, die Anger, sie triefen von Segen in der Wildnis. Und auch Dornen müssen Feigen hervorbringen und Disteln tragen Trauben, wenn der Herr es für die Seinen so fügt. Wenn auch die Quellen in ganz Israel versiegt sind, der Bach Krit blieb für die Zeit des Aufenthalts Elias unter Gottes Obhut klar und kühl und frisch und sehr genießbar. Und auch die Raben taten ihr Amt Ein wahres Wunder, dieses raubgierige, unersättliche Geflügel, unrein nach dem Gesetz und so gefräßig und gefühllos, dass es die eigenen Jungen hungernd herumfliegen lassen würde, wenn nicht Gott persönlich sich ihrer erbarmen würde, wie er sagt in Hiob 38, wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Und genau diese Tiere begegnen uns hier mit der uneinnützigsten Liebe, so als wären sie ihrer ursprünglichen Natur gestorben. Sie kommen und gehen auf Gottes Wink hin, verleugnen ihr eigenes Gelüste und sind zum menschenfreundlichsten Amt bestellt worden. Ein ganzes Jahr lang, zweimal des Tages, ohne Unterbrechung. Sagt uns denn das alles nichts? Heben wir doch die Augen auf. Dieser unser Gott ist lebendig, ein permanent wirkender Heiland, der sich gerne von uns finden lässt, der sich fühlen lässt und sichtlich seine Lust hat an den Menschenkindern. Und ein ganz großes Heer steht ihm dabei zu diensten. Und wenn er sagt, kommt, dann kommen sie. Und wenn er sagt, geht, dann gehen sie. Seien wir nur getrost und guten Muts, wer von uns sein Kind ist. Glaubt, glaubt nur, ihr am Bächlein Krit, ihr dort in der Wildnis. Paulus sagt dem Heiligen Geist, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wird denn nicht unser Glaube an Christus jedes Mal wieder zum Grab unserer Sorge? Der Gott, der Lobgesänge gibt in der Nacht, der lehre uns dabei alle Zeit, das vielen von uns so lieb gewordene Psalmwort zu singen, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Schließen wir nun den Bogen. Schauen wir noch einmal hin ins Lukas-Evangelium, wo wir begonnen haben, und erfreuen uns an dem, was Gott uns dort zeigt. Und es geschah, während Jesus betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde strahlend weiß. Die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes Gottes, bisher stets verhüllt von seinem menschlichen Leib, durchbricht hier jetzt strahlend seine Menschheit und übergießt sein ganzes Wesen mit unbeschreiblichem Himmelslicht. Und dann steht da, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, und die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Ja, was für ein himmlisches Miteinander, Mose und Elia und ihr Herr, auf den sie hofften und der sie auf Erden so treu geführt hat, durch alle Bedrängnisse, werden uns hier für kurze Zeit in Herrlichkeit gezeigt, wie sie miteinander kommunizieren, wie ein Freund mit seinem Freund. In Herrlichkeit, was für ein Bild auf die Zukunft für uns in unseren Ängsten und Sorgen. In Hebräer 12,12 steht, darum richtet wieder auf die schlafgewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Johannes, der damals mit dabei war, hat in der Offenbarung dazu noch extra eine Bestätigung erhalten, als der Engel ihm die Frau, die Braut des Lammes, zeigte, als da steht, und der Engel brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat, und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Die sicherste und kostbarste Bestätigung aber ist die Vorankündigung von Jesus selber, die er einst seinen Jüngern gegeben hat, als er versicherte, dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Amen. Amen.